Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Raphael Smarzoch
und Fabian Elsesser. Hallo und heute geht's um eine der dienstältesten Rockbands der Welt, wenn nicht gar die dienstälteste. Raphael, wer könnte das wohl sein?
Ich tippe mal, du meinst ZZ Top.
Auch nicht schlecht. 50 Jahre haben die, glaube ich, auf dem Buckel, aber irgendwie, ich glaube, Ian Anderson hat mal gesagt, irgendwie, es
die
macht
Länge der Bärte bestimmt ihre Dauer.
Absolut.
Nein, ich vermute mal, du meinst die Rolling Stones.
Ja, es gibt da tatsächlich unterschiedliche Lesarten. Also es gibt auch Leute, die behaupten, ich glaube, sie selber gehören auch dazu, Golden Earring, diese obskuren Holländer, die es jetzt, glaube ich, auch seit 55 Jahren gibt oder so, das sei die älteste Band der Welt. Aber ich glaube, deren erstes Album ist erst wesentlich später erschienen. Ich glaube, das erste Stones-Album ist so von 1964 rum. Also, und ich meine, sie hätten auch 50. gefeiert. Irgendwo ab 2012 gab es immer mal solche Jubiläumsanlässe. Also ich glaube schon, die Stones sind es. Also wenn ich so nachdenke, die sind älter. Irgendwie waren die für mich gefühlt immer schon da. Dabei sind die älter als unserer beider Eltern, vermute ich mal. Bei manchen wahrscheinlich schon so alt wie die Großeltern. Aber irgendwie waren sie immer da. Wann hast du die zum ersten Mal wahrgenommen?
Oh, ich vermute mal, ich habe die zum ersten Mal, ja, so als Kind auch, weil mein Vater hat sehr viel oder hört auch nach wie vor sehr viel Rolling Stones und ich habe jetzt keine prägende Erinnerung, wo ich Mick Jagger zum ersten Mal auf der Bühne gesehen habe, aber ich weiß, dass das immer wieder Thema bei uns war und auch diese Agilität von Mick Jagger, die hat dann meine Mutter oftmals sehr beeindruckt.
Mhm. Ja, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe sogar Klassenkameraden gehabt, die im Zweifelsfall im Schlepptau ihrer Väter dann in ein Rolling Stones Konzert gepilgert sind. Das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein und damals schon ein unglaubliches Geld dafür hingelegt haben. Ich glaube 150 Mark oder so, also damals unvorstellbare Summe, das hast du normalerweise bezahlt. Ja, für ein ganzes Wochenende, für ein ganzes Festivalwochenende. Ne? Bedeuten sie dir irgendwas?
Ja, um ehrlich zu sein, also ich stehe denen so ein wenig nüchtern gegenüber. Also es ist so eine Band, die ich für ihre Verdienste durchaus so akzeptiere und auch gutheißen kann und auch bewundere, auch dass sie noch immer in diesem hohen Alter aktiv sind. Aber manchmal könnten die auch einfach mal aufhören. Und einfach mal die Gitarren zur Seite legen und sich ausruhen.
Ja, oder eben, der Schlagzeuger ist ja sowieso der überbezahlteste und unterbeschäftigste der Rockgeschichte, würde ich mal sagen. Ich glaube, Charlie Watts ist inzwischen auch ein erfolgreicher oder schon sehr lange erfolgreicher Besitzer eines Pferdegestüts und also der hätte genug Hobbys.
Also Musik müssen die nicht mehr machen, so. Die haben ausgesorgt.
Ja, das aber glaube ich schon vor 40 Jahren, wenn es reicht. Wahrscheinlich noch länger her. Auf jeden Fall kann man sagen, dass sie längst kanonisiert sind. Sie gehören zur Popkulturgeschichte dazu. Also wenn man die Feuilleton-Teile großer und kleiner Zeitungen, als sie angefangen haben, sich auch mit Pop-Themen zu beschäftigen, haben sie sich, glaube ich, zuerst auf diese ganzen, so vor 30, 40 Jahren, sage ich mal, auf die ganzen Gründerväter und Gründermütter dann bezogen, natürlich dann auch auf die Stones. Inzwischen sind sie aber auch wirklich museumsreif im wahrsten Wortsinn. Es gibt zum Beispiel schon sehr lange ein reines Rolling Stones Museum in Slowenien. Ich wusste das gar nicht.
Ich auch nicht.
Es ist gegründet von einem offenbar glühenden Fan der ersten Stunde. Es gibt aber auch eine Wanderausstellung über die Stones. Erst hieß sie Exhibitionism, jetzt in aktualisierter Form heißt sie Unzipped, wohl auch nach diesem Cover,
dem Plattencover.
Genau, ja. Dieses Plattencover mit dem Reißverschluss auf der Sticky Fingers heißt sie, genau.
Die hatte ich auf CD sogar.
Na, dann bringt es aber nichts. Also ich habe es tatsächlich als Platte mit dem Originalcover.
Okay, okay.
Ich habe es tatsächlich mit dem Reißverschluss.
Es wundert mich jetzt nicht, dass du die als Platte hattest.
Dankeschön, ich hab einen Ruf zu verteidigen. Ja, aber ich habe mich noch nie getraut, diesen Reißverschluss wirklich mal aufzuziehen. Ne? Also ich habe immer Angst gehabt, ich mache dann was kaputt oder er geht nicht mehr zu. Ne? Also die Idee, Rockstars ins Museum zu bringen, ist gar nicht so neu. Ich entsinne mich an die Bowie-Ausstellung. Ne?
Die gab es auch, genau.
Gut, und jetzt, wie gesagt, diese Ausstellung, ich frage mich mal, was könnte da der Mehrwert sein?
Bilder, Fotografien, die man so noch nicht gesehen hat, irgendwelche Aufnahmen aus dem Backstage, irgendwelche Objekte aus dem Leben der Rolling Stones, die für sie eine Bedeutung spielten, künstlerische Adaptionen vielleicht auch, also dass irgendwelche Künstler sich von der Musik, von dem Auftreten der Stones haben inspirieren lassen und daraus wiederum was gemacht haben. Ich weiß es nicht.
Aber Kerstin Schweighöfer, die weiß es, die hat nämlich die Ausstellung in Groningen schon mal für uns gesehen.
Hallo Netherlands.
I'd just like to tell you that the Rolling Stones exhibition Unzipped is opening in Groningen.
Gut gelaunt wandte sich Mick Jagger an die Niederländer und lud zu einer Reise durch 6 Jahrzehnte Rolling Stones Geschichte ein. Es ist eine Ausstellung von den Stones über die Stones, in ihrem Auftrag zusammengestellt von der auf Rockmusik spezialisierten amerikanischen Kuratorin Eileen Gallagher. Mick Jagger:
Ich habe mich intensiv mit der Show auseinandergesetzt. Die Idee hatten wir bereits Jahre zuvor gefasst. Aber wie sollten wir sie umsetzen? Wie sollte diese Ausstellung aufgebaut? Wie sollte sie erfahren werden? Auch die Auswahl der Ausstellungsstücke war nicht leicht. Wir haben so viele Gitarren, so viele Kostüme. Ich hätte gerne viel mehr gezeigt, aber das ging nicht. Dafür fehlt der Platz.
Übrig geblieben sind 400 Objekte, angefangen bei der allerersten elektrischen Gitarre von Keith Richards und dem ersten Plattenvertrag 1963. Bis hin zu legendären Plattencover wie Sticky Fingers, das mit dem echten Reißverschluss, entworfen 1971 von Andy Warhol. Für Rolling Stones-Fans alles magische Attribute, so Andreas Blüm, der aus Deutschland stammende Direktor des Groninger Museums.
Das ist auch die Idee der Ausstellung, dass man ein bisschen sich nicht als Stones fühlt, aber so ein bisschen mitbekommt, wie es ist, ein Rolling Stone zu sein.
Deshalb wurde auch für die Groninger Schau die Zwei-Zimmer-Wohnung nachgebaut, die sich Jagger und Richards zu Beginn ihrer Karriere 1962 in London teilten. Dreckig und unaufgeräumt, mit verschimmelten Essensresten, überquellenden Aschenbechern und schmutzigem Geschirr. Einfach eklig. Aber auch ein Zeitbild mit Original-Konservendosen von Campbell.
Das ist eine Art Schleuse, durch die alle Besucher hindurch müssen, um zu spüren, wie es mal angefangen hat.
Damals habe man für Gas und Elektrizität noch Münzen einwerfen müssen, erinnert sich Jagger.
And then, you know, you had to put a
Wir waren zwar nicht am Verhungern, aber Geld hatten wir keines. Und Lust aufzuräumen auch nicht. Der Vermieter hat uns dann rausgeworfen, weil es so ein Saustall war.
Original rekonstruiert wurde auch das Londoner Plattenstudio. Es sieht aus, als wäre die Band nur kurz raus und könnte jeden Moment wieder eintreffen. Und im dritten Stock, umringt von Panorama-Bildschirmen, kommen sich die Besucher vor, als würden sie zusammen mit den Bandmitgliedern auf die Bühne kommen. Hinter Mick Jagger stehend, mit Blick auf die begeisterten Gesichter einer 500.000 Zuschauer. In Havanna am 25. März 2016, als die Stones als erste britische Band auf Kuba ein Konzert gaben. Das ist schon alles sehr gut gemacht. Und natürlich gibt es noch sehr viel mehr Musik. Dazu passend Schaufensterpuppen in den Originalkostümen. Auch Ausschnitte von Interviews sind zu hören, mit markanten Sprüchen. Originalton Jagger: Erst sind sie schockiert, dann stecken sie dich in ein Museum. Wobei gerade dieser Satz etwas Scheinheiliges hat, denn ins Museum gesteckt haben sich die Stones in diesem Fall selbst. Es ist ja ihre Ausstellung mit ihrer Geschichte, die sie selbst erzählen. Daher wurde weniger Schmeichelhaftes wie Drogenexzesse wohl auch weggelassen. Und der historische Kontext kommt zu kurz. Ganz anders als etwa bei der großen David Bowie-Ausstellung, die 2016 nach London ebenfalls in Groningen zu sehen war, aber eben als museal kuratierte Schau. Dabei wäre es interessant gewesen, etwas mehr zum Beispiel darüber zu erfahren, wie sich die einstigen Rebellen zu Meistern der Kommerzialisierung entwickelt haben. Den Fans dürfte das egal sein. Sie kommen, um das Lebensgefühl einer ganzen Generation wieder aufleben zu lassen. Erinnerungen an Jugend und Erwachsenwerden, an die erste Liebe, an Aufbegehren und Rebellion. Am schönsten hat das einer der prominenten Gäste bei der virtuellen Eröffnung auf den Punkt gebracht. Umberto Tan, ein beliebter niederländischer Moderator. Die Stones, für ihn, dann höre er sofort:
So begonnen ze. Ja. En toen dacht ik, het concept is voor mij nu al geslaagd.
Das war der Corso-Podcast, heute mit Raphael Smartoch.
Und Fabian Elsesser. Die Stones-Ausstellung, wen es interessiert, ist im Groninger Museum noch zu sehen bis Ende Februar 2021. Trotz der derzeitigen Einschränkungen, Besichtigungen sind wohl möglich, laut Museums-Homepage. Und zwar, wenn man vorab Tickets gebucht hat mit einer festgelegten Eintrittszeit und Eintrittsdauer.
Sie können uns hören bei Spotify, dort wo es überall Podcasts gibt, oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Corso. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.